Wir lesen aus Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 21. Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Sie lehrten öffentlich: Wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Nachdem die Gemeinde sie verabschiedet hatte, zogen sie durch die Provinzen Phönizien und Samarien. Überall berichteten sie, wie auch die Nichtjuden zu Gott umgekehrt waren, und alle freuten sich darüber. In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Leitern herzlich aufgenommen. Dort erzählten sie ebenfalls, was Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber auch hier verlangten einige der Gläubigen, die früher zu den Pharisäern gehört hatten: Man muss die Nichtjuden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz des Mose befolgen. Daraufhin setzten sich die Apostel und die Leiter zusammen, um diese Frage zu klären. Nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte: Liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon vor langer Zeit aufgetragen hat, die rettende Botschaft auch denen zu verkündigen, die keine Juden sind, denn auch sie wollen Gott vertrauen. Und Gott, der jedem von uns ins Herz sieht, hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nichtjuden genauso wie uns den Heiligen Geist gab. Ja, Gott machte keine Unterschiede zwischen uns und ihnen. Er befreite sie von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu, des Herrn, gerettet werden. Deshalb, dasselbe gilt auch für die Nichtjuden.
Alle schwiegen und hörten Barnabas und Paulus gespannt zu, als sie berichteten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Da stand Jakobus auf. Liebe Brüder, sagte er, Simon Petrus hat eben erzählt, wie Gott selbst begonnen hat, unter den Nichtjuden ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das sagen ja schon die Propheten, denn es heißt bei ihnen: Danach werde ich, der Herr, mich meinem Volk wieder zuwenden und das Reich König Davids wieder aufbauen. Jetzt gleicht es zwar einem zerstörten Haus, doch dann richte ich die umgestürzten Wände wieder auf. Alle Überlebenden sollen mich suchen, auch alle Nichtjuden, die zu mir gehören. Ja, ich, der Herr, habe das alles schon lange beschlossen. Ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollen den Nichtjuden, die zu Gott umgekehrt sind, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Wir sollten von ihnen allerdings verlangen, kein Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden ist, keine verbotenen sexuellen Beziehungen einzugehen, kein Fleisch von Tieren zu essen, die nicht völlig ausbluten, oder gar das Blut selber zu verzehren. Denn diese Gebote des Mose sind seit alter Zeit überall bekannt. Sie werden an jedem Sabbat in allen Synagogen vorgelesen.
Ja, es tut gut, einen Moment der Stille zu haben. Freue mich, dass ich eure Gesichter sehen kann und dass wir jetzt hier zusammen über einen Text nachdenken können. Es ist eine nagelneue Predigt. Und werden wir mal ausprobieren, was wir aus diesem Text alles gewinnen können. Freue mich auch über Elke. Elke war ein bisschen aufgeregt. Das war das erste Mal, dass sie in ihrer Funktion als gewählte, neu gewählte Gemeindeleiterin hier versucht, ganz viel Souveränität und Ordnung in diesen Laden zu bringen. Und hat sich schon ganz toll gemacht. Vielen Dank. Also eine Menge erster Dinge heute. Das erste Mal mit diesem Gerüst, mit dem Aufzug, Gemeindeleitung. Mancher ist vielleicht das erste Mal heute hier. Allen herzlich willkommen. Ich muss auch noch Grüße überreichen. Ihr habt viele von euch mitgekriegt, dass ich am letzten Sabbat sozusagen in letzter Sekunde gebeten wurde, zu predigen bei einem Gottesdienst oder mehreren Gottesdiensten in Kopenhagen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, da mit den Heiligen zu Kopenhagen. Und ich soll euch auf jeden Fall als Gemeinde auch diese Grüße überreichen, was ich hiermit getan habe. Sie haben sich sehr gefreut. Und ich habe gesagt, sie müssen sich natürlich irgendwie revanchieren und sollen uns dann mal einen schicken, dass wir hier auch mal einen Dänen haben, der predigt. Das wäre doch mal was anderes, oder? Gut, wir übersetzen ihn auch. Jetzt gehen wir aber rein hier in diesen Text von heute. Ich fange gleich mal ganz uneigennützig mit einer Buchempfehlung an, weil das was zu tun hat mit dem Thema. Der Text hat es ja schon ein bisschen eingeleitet. Es ging um diesen berühmten Text Apostelgeschichte 15. Da steht in vielen Bibeln drüber, das Apostelkonzil, also wichtige Beschlüsse, ein Treffen. Im Jahr 1988, also etwas mehr als 20 Jahre her, schrieb der adventistische Kirchenhistoriker George Knight ein Buch, und zwar aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums einer sehr kontroversen Generalkonferenz oder Weltsynode, wie wir es heute auch nennen, die bis heute von vielen als entscheidende Weichenstellung in unserer Geschichte, in der Geschichte unserer Kirche beurteilt wird. Und jetzt, 22 Jahre später, halten wir erst die deutsche Übersetzung in den Händen von diesem Buch. Das Buch haben etliche von euch schon gelesen. Es heißt, wenn Heilige sich streiten, was ein wenig der Versuch ist, den englischen Titel Angry Saints zu übersetzen. Einfach nur heißt, wütende Heilige, wenn Heilige sich streiten. Das Buch ist natürlich nicht nur für diejenigen eine spannende Lektüre, das Exemplar ist übrigens hier unten vom Büchertisch, das könnt ihr also gleich mitnehmen, Peter freut sich, wenn ich Werbung mache für den Büchertisch. Ist nicht nur für diejenigen eine spannende Lektüre, die sich gerne mit Adventgeschichte oder überhaupt mit Geschichte befassen, sondern weil es exemplarisch Probleme aufzeigt, die nicht nur in der Kirchen- und Adventgeschichte, sondern auch in der Geschichte fast jeder Gemeinde bekannt sind. Und das sind die Auseinandersetzungen zwischen den Bewahrern und den Veränderern, wenn man das mal so plump sagen darf. Manch Streit, den wir in der Gemeinde haben, in dem es oberflächlich um die Wahrheit geht, ist eben auch ein Streit zwischen Jung und Alt, zwischen Links und Rechts, zwischen Frömmigkeitsstilen, abgeschmeckt mit persönlichen Empfindlichkeiten, Sympathien und Antipathien. Und das ist das Schöne, das macht das Buch relativ deutlich, dass wenn wir uns um die Wahrheit streiten, dass es eigentlich auch immer um noch viel mehr geht, um besondere Interessen, um Antipathien und Sympathien. Und manchmal schreibe ich euch ja für diejenigen, die das bekommen, so einen kleinen Rundbrief per E-Mail. Und ich habe etwas festgestellt, immer wenn ich da so ein wenig autobiografisch von mir, von irgendwas berichte in der Woche, was nicht so gut gelaufen ist oder was in die Hose gegangen ist, dann bekomme ich am meisten Rückmeldungen. Und zwar sind das Rückmeldungen, wenn die Leute mir schreiben oder mir auch persönlich sagen, Mensch, das hat mir gut getan, dass dir sowas auch Schwierigkeiten macht und du manchmal an diesem Thema scheiterst. Das heißt, da schwingt was mit, wenn wir feststellen, aha, ich habe gedacht, ja, unser Pastor Meier, der ist ja schon vollkommen. Ja, ne? Es gibt nicht viele von euch, die das denken, aber trotzdem gibt es manche, die sich freuen, wenn sie doch vom Gegenteil überzeugt werden. Es geht in vielen Bereichen des Lebens so, meine Frau und ich, wir unterhielten uns, ich glaube diese Woche war es, über irgendeine schwierige, meine Frau unterhielt sich mit einer guten Freundin über eine schwierige Erziehungssituation, wo wir dran gekämpft hatten. Ja, nennen wir es ruhig einen Streit in der Familie, wo wir nicht so richtig fertig mit wurden und nachher nicht wussten, haben wir das eigentlich jetzt richtig gemacht und richtig entschieden. Und ihre Freundin, die war völlig erleichtert, als sie das hörte und sagte, Mensch, das tut gut, dass ihr das auch nicht geschafft habt. Ne? Dass ihr auch manchmal ratlos seid. Und das ist auch das Erlebnis, wenn wir manchmal zusammensitzen, auch ökumenisch zusammensitzen mit mehreren Pastoren aus anderen Kirchen, beim guten Tee, dann tauschen wir manchmal den Ärger aus über irgendwas, was in der Gemeinde nicht so gut läuft. Und dann gucken sich die anderen an, die Baptisten, Methodisten oder die Lutheraner, und sagen, ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ne? Gibt es bei uns auch. Und in der Bibel ist es eben ähnlich. Das Neue Testament spricht von der Gründung und vom Wachsen von Gemeinden. Und manch Bericht in diesem Neuen Testament entlockt uns die gleiche Reaktion. Und wir sagen, Mensch, siehste, den Ärger, den hatten sie damals schon. Und der Text von heute mit dem Apostelkonzil ist da ein sehr gutes Beispiel für. Ihr tut gut daran, diesen Text vielleicht nochmal bewusst vor Augen zu haben. Wir haben ihn ja gehört, Apostelgeschichte 15. Worum geht es bei dem Streit? Bei diesem Streit in der jungen Gemeinde geht es um nichts anderes zunächst, um nichts anderes als um eine Erlösungsfrage. So nennen wir das. Da kommen nämlich ein paar fromme Brüder aus der Traditionsecke, die kennen ihr Altes Testament, also ihre Bibel, und sie verlangen, dass jeder, der Christ wird, sich beschneiden lassen müsse. Wie das halt für gute Juden üblich ist und vorgesehen. Das ist der erste Vers. Da wird uns dieser Vorgang geschildert. Und die sagen eben, sie erheben das zu einer Erlösungsfrage. Wenn das nicht passiert, dann bist du verloren. Und darüber entsteht nun ein echter Streit. Ein Streit, der so doll ist, dass er vor Ort nicht geklärt werden kann. Paulus und Barnabas, so lesen wir, die halten auch ordentlich dagegen, die sind nicht einverstanden. Und wir fangen erstmal an heute, wenn wir uns über so ein Thema unterhalten, Auseinandersetzungen in der Gemeinde, mit der bekannten Grundregel für einen heftigen Streit. Also wer gerne einen heftigen Streit möchte, muss sich auf jeden Fall an diese Grundregel halten. Wenn dir etwas nicht passt, dann mach es zur Erlösungsfrage. Es hilft immer. Das hebt das Ganze gleich auf eine ernsthafte Ebene. Und das ist so eine Regel beim Streiten. Häng die Sachen so wichtig und so weit oben wie möglich an. Ne? Und echte Streithähne haben diese Regel regelrecht zur Kunstform gebracht. Wer da gut drin ist, der kann aus jeder Banalität des Gemeindelebens, ne, ob man beim Beten nach unten oder nach oben gucken soll, ob man das Abendmahl in vielen kleinen oder in einem großen Becher nehmen soll, alle diese Fragen, wer darin gut ist, der kann aus all diesen Fragen Erlösungsfragen machen. Grundsatzdiskussionen über die allgemeine adventistische oder christliche Identität. Das sehen wir auch hier. Und mich erinnerte das daran, dass in der Welt der Logik es ja für die verschiedenen Formen der Argumente gibt es ja Bezeichnungen. Und mir fiel ein, die Bezeichnung, die es für diese Form des Arguments gibt, die nennen die Amerikaner Slippery Slope. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt was sagt. Ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber ich gebe mir Mühe. Wenn du schon mal an der Elbe gestanden hast, und zwar da, sagen wir mal da, Blankenese hinten raus oder Teufelsbrück, da gibt's so, wo man die Boote ins Wasser lassen kann. Und da fährt man dann mit dem Anhänger so rein. Slipanlagen nennen sich sie. Und die sind ja so schön glatt und bealgt, ne, weil das Wasser da immer. Und wenn dann jetzt mal Ebbe ist und du gehst da hin und gehst einen Schritt zu weit, ne, meinen Kindern ist das passiert, ich glaube letzten Sommer war es. Was passiert dann? Dann macht es einen großen Flutsch und du bist im Wasser. Oder wenigstens mit dem Hosenboden auf den Algen. Das ist genau das Bild der Slippery Slope. Eine glitschige, schiefe Ebene. Und das Argument lautet hier also, wenn du hier an einer Stelle den falschen Schritt gehst, dann geht das ratzfatz nur noch bergab. Und immer schneller. Und dieses Argument wird ja häufig hervorgebracht. Also wir wurden Zeugen dieses Arguments jetzt bei unserer Weltsynode in Atlanta. Hitzige Debatten. Eine der bekanntesten, die ja auch zu kräftigem Streit hier bei uns in Deutschland geführt hat, ist, was verstehen wir darunter, wenn wir sagen, ein Schöpfungstag?
Und da ist eben auch das Argument vorgebracht worden, dass wenn wir das nicht präzisieren, dann gibt es diesen Mechanismus der Slippery Slope. Dann würden am Ende alle möglichen Kräfte Eingang finden, die die Schöpfung leugnen, dann würde der Sabbat bedeutungslos werden, die Drei-Engels-Botschaft und schließlich kippt überhaupt die ganze Identität der Gemeinde und das, was wir hier veranstalten, und hängt alles an der Frage. Nun, ich habe damals bei dieser Definition dagegen gestimmt, aber nicht, weil ich irgendwas gegen die Schöpfung habe, sondern weil ich kein großer Fan bin von diesem Argument der Slippery Slope, dieser schiefen Ebene. Das hat einfach damit was zu tun, dass dahinter ein Bild ist von Gemeinde, was ich gefährlich finde. Das Bild dahinter ist nämlich, dass die Gemeinde, und zwar die Lehren, das Lehrgebäude der Gemeinde, ein Kartenhaus ist. Und dass, wenn du an einer Stelle eine Karte rausnimmst, bricht das Ganze zusammen. Nun, ich möchte keiner Gemeinde angehören, deren Lehrgebäude so ein Kartenhaus ist, dass, wenn man an einer Stelle ein bisschen was fummelt, das alles in sich zusammenbricht. Ich habe ein anderes Bild, was ich vertrete. Das Bild, was ich vertrete, ist das, weil ich auch gerne Fahrrad fahre, natürlich, ist das eines Rads, eines Laufrads beim Fahrrad. Da gibt es Speichen, die führen alle zu einer Narbe ins Zentrum. Und diese Narbe, und da haben wir, glaube ich, große Einigkeit, da sind wir uns klar, unseres Glaubens, unseres Denkens und unseres angestrengten Reflektierens darüber, wie wir unseren Glauben formulieren und wiedergeben. In diesem Zentrum kann nur Jesus Christus und das, was er für uns getan hat, stehen. Und diese Einigkeit haben wir. Und so ein Rad ist ganz gut zentriert, wenn alle Speichen, die verschiedenen Leerpunkte, optimal eingestellt sind. Aber wenn mal eine nicht so optimal eingestellt ist oder eine Speiche wegknackt, das Rad funktioniert noch. Das eiert ein bisschen, ist unrund, aber es fällt nicht alles in sich zusammen. Und unsere Aufgabe ist es, das Zentrum im Zentrum zu behalten. Und deswegen habe ich diese Predigt mit dem vielsagenden Titel überschrieben: Das Zentrum ist in der Mitte. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zu dem Text hier. Bei diesem sogenannten Apostelkonzil hier in Apostelgeschichte 15 dauert es eine Weile, das fand ich ganz interessant, bis Petrus das Wort ergreift. Habt ihr ja nachvollzogen. Vers 7 beginnt mit der Aussage: Als man sich aber lange gestritten hatte. Ne? Als man sich aber lange gestritten hatte. Nun, wahrscheinlich war Petrus recht erfahren, hat sich gedacht, lass erstmal laufen. Ne? Lass erstmal so ein bisschen, dass sie hier alle Dampf ablassen können. Er hätte ja auch früher eingreifen können. Vielleicht war er aber als anerkannte Autorität der Jerusalemer Gemeinde einfach vorsichtig, sein heftiges Gewicht nicht zu früh einzubringen. Ich habe das einmal in einer anderssprachigen Gemeinde erlebt, wo, wie soll ich das jetzt sagen, wo ich als Prediger da im Bibelgespräch saß. Und das ist eine Gemeinde aus einem anderen, mit Immigranten aus einem anderen Teil der Welt, wo das Wort des Pastors ein riesiges Gewicht hat. Also offensichtlich, wie ich damals feststellte, mehr als in unserem Modell hier, wo wir auf der Sachebene uns unterhalten. Also, weil du Pastor bist, hast du schon gleich viel mehr Gewicht. Und dann hatten wir dieses Gespräch und zwei stritten sich da über irgendeine Frage, und ich fand das ganz interessant, weil unser Bibelgespräch das Forum bietet, da auch wirklich sich auseinanderzusetzen. Und irgendwann dachte ich, Mensch, ich habe da auch was zu sagen, wie das im Bibelgespräch so zu sagen ist. Und dann habe ich mich artig gemeldet und der Gesprächsleiter gleich so: Stopp! Der Pastor will jetzt was sagen. Da wusste ich schon, oha, das wird jetzt hoch angehängt. Was machst du jetzt? Und die beiden, die sich gestritten hatten, ich tendierte mehr zur einen Meinung als zur anderen und wollte das halt nun auch jetzt bekräftigen und ausdrücken. Und dann habe ich das gesagt. Und dann guckten die mich an und er sagte: Gut, dann haben wir dieses Problem jetzt gelöst. Ne? sodass derjenige, der nicht meiner Meinung war, dann auch wie ein dummer Verlierer aussehen musste. Das war ein bisschen peinlich. Und da habe ich gedacht, Mensch, hättest du mal besser nichts gesagt. Das war eine gute Diskussion. Die hätten sie vielleicht auch so für sich. Ne? Und vielleicht hat Petrus aus einem ähnlichen Anlass gesagt, lass mal laufen. Aber dann steht er ja, als man sich aber lange gestritten hatten. Wahrscheinlich war kein Ende in Sicht. Und er bricht den Bann des sogenannten Slippery Slope Arguments. Der maßgebliche Satz, also das Zentrum für mich in diesem Kapitel, steht ja in Vers 11. Da bringt er es auf den Punkt und sagt, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Das heißt, er durchbricht diesen Bann, er sagt, wenn es um dieses Rad geht, dann sprechen wir doch hier über was? Sprechen wir über die Speichen oder sprechen wir über die Narbe? Wenn wir etwas zur Erlösungsfrage erheben, dann sprechen wir doch über die Narbe. Aber er sagt, haben wir diese Frage, diese Erlösungsfrage, haben wir die nicht schon längst für uns geklärt? Sitzen wir hier nicht aus reiner Gnade zusammen als Erlöste? Ist es nicht schon Gnade, die uns erlaubt, uns hier so trefflich zu streiten, und zwar als Brüder und Schwestern? Und in diesem Moment, in diesem Apostelkonzil, stellen alle fest, dass es ein Zentrum gibt, was sie alle verbindet. Und das sehen wir im Vers 12, da steht, da schwieg die ganze Menge still. Und ich glaube, es ist ein Schweigen der Zustimmung. Wir sehen, dass Petrus und eben nicht die Probeschneidungsaktivisten, dass Petrus gerade erfolgreich formuliert hat, was denn eine Erlösungsfrage ist. Dass es eben nur eine Erlösungsfrage gibt und dass es eine Antwort auf diese Frage gibt. Er sagt, damit ja Erlösung hat nie mit dem zu tun, was du tust, was du glaubst, wen du oder was du rechtfertigst, was du denkst. Es hat immer zu tun mit Jesus und mit dem, was er für dich getan hat. Das ist die Erlösungsfrage. Und das hat er bereits getan. Und da kannst du nichts hinzufügen. Erlösungsfrage ist Gnadenfrage, ist Jesusfrage. Das ist das, wo Petrus genau zum Punkt kommt. Hier ist auch eine wichtige Regel für die Auseinandersetzung in unseren Gemeinden. Wir müssen erst klären, wer oder was uns erlöst. Dann haben wir die Grundlage für eine gute Auseinandersetzung, die konstruktiv ist. Und vielleicht sogar für ein Ergebnis, wie in diesem Fall. Denn das Erstaunliche an diesem Text ist, dass man überhaupt zu einem Ergebnis kommt. Ich bin vor ein paar Jahren, ist das schon her, eingeladen worden bei einem theologischen Seminar hier in Hamburg von einer anderen Kirche, Referat zu halten über die Adventisten. Die waren gerade in ihrem Unterricht bei A, ne? Und dann kam ich. Und wir hatten eine schöne Fragestunde, nachdem ich ein kleines Referat gehalten hatte. Und die Frage, die aufkommt in Bezug auf uns als Adventgemeinde, ist immer die gleiche bei anderen frommen Christen. Glauben Adventisten, dass sie erlöst sind, weil sie den Sabbat halten? Wird jedes Mal gefragt, kannst du die Uhr nachstellen. Und die Antwort von damals habe ich seitdem oft wiederholt. Ich habe gesagt, die meisten Fragen im christlichen Leben, in der Gemeinde, im persönlichen Leben, auch in der Theologie, die meisten Fragen, die wir diskutieren, worüber wir dicke Bücher schreiben, sind gar keine Erlösungsfragen. Die Erlösungsfrage, beziehungsweise die Antwort darauf, ist doch das, was uns verbindet, auch über Kirchengrenzen hinweg. Sie ist in Jesus und seiner Gnade beantwortet, das glauben wir zusammen. Aber, und das ist jetzt ein wichtiges Aber, was ich versucht habe, Ihnen mitzugeben, aber das bedeutet nicht, wie viele glauben, auch in unseren Reihen, dass etwas, das keine Erlösungsfrage ist, unwichtig sei. Unser ganzes Leben wollen wir gestalten und wir wollen es ja als Nachfolger nach dem Willen Gottes gestalten. Das heißt, wir müssen diese Fragen stellen, wir müssen sie diskutieren, wir müssen zu Ergebnissen kommen und schließlich müssen wir auch nach unserem Gewissen handeln. Die ganze Gestaltung unseres Gemeinde- und persönlichen Glaubenslebens sind wichtige Fragen. Denkt niemals, dass eine Frage irrelevant sei, nur weil an ihr nicht die Erlösung hängt. Das Gegenteil ist der Fall. Nur weil wir erlöst sind, können wir all diese Fragen mit Ernsthaftigkeit und mit Leidenschaft zur Klärung bringen. Das ist der wichtige Unterschied. Und der wird in diesem Apostelkonzil ganz deutlich. Und sobald sich die junge Gemeinde in Jerusalem, und waren ja auch Abgesandte aus den anderen Teilen der damaligen Welt da, sobald sie sich darüber klar wurde, dass es nicht um eine Erlösungsfrage geht, war der Weg geebnet zu einer konstruktiven Lösung. Jakobus springt auf, macht einen konstruktiven Vorschlag. Er sagt, welche Regeln er gut findet, dass man sie für die Heidenchristen, also für die mit nicht jüdischem Hintergrund, auch anwenden solle. Und relativ schnell und schnörkellos folgen die streitbaren Parteien seinem Vorschlag und beschließen schließlich eine Art Kompromiss ein. Ein paar Verhaltensregeln. Und sie können das nur, sie kommen nur zu diesem Ergebnis, weil sie an das Ergebnis nicht das Etikett Seligkeitsfrage dranhängen. Weil sie das nicht mehr machen müssen. Deswegen können sie auch zu einem Ergebnis kommen. Und dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte ist so berühmt, weil hier ein paar Regeln beschlossen werden, die für immer und für alle gelten müssen. Die werden beschlossen, auch wenn explizit in Vers 28, den Vers haben wir nicht mitgelesen, aber ihr könnt in eurer Bibel nachschlagen, erwähnt wird, dass der Heilige Geist da auch eine große Rolle spielt. Eigentlich ist dieser Abschnitt deswegen so bekannt, wenn wir ehrlich sind, weil es überhaupt zu einer Einigung kommt. Das ist das eigentliche Wunder, was hier passiert. Dass sie zu einer Einigung gelangen. Dass die Gemeinde erlebt, einen heftigen Streit kann sie zu Ende bringen, ohne daran zu zerbrechen. Weil sie Erfahrung macht, Gemeinde kann klappen, Jesu Auftrag kann uns gelingen und er ist dabei. Und das Interessante daran ist, dass die eigentlichen Beschlüsse, die hier gefasst werden, ich hoffe, ihr habt ein bisschen aufgepasst, was da alles so gesagt wird, was gelten soll, dass die nachher völlig in den Hintergrund geraten. Ist euch das mal aufgefallen? Im Neuen Testament werden diese Beschlüsse überhaupt nicht weiter erwähnt. Ja, wenn wir ein bisschen kritisch hinschauen, dann sehen wir, dass Paulus so seine eigene Art hat, wie er diese Beschlüsse nachher auslegt oder wiedergibt. In Galater 2, Vers 6 nimmt er Bezug auf dieses Konzil und er fasst die Beschlusslage folgendermaßen zusammen. Er sagt, mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Also selbst da scheinen die eigentlichen Beschlüsse nicht so sehr das Wunder zu sein, als dass man überhaupt sich einigen konnte. Und es ist bis heute so, dass Christen sich vortrefflich darüber streiten, was denn eigentlich gemeint ist mit diesen Beschlüssen und wie verbindlich sie für uns heute sind. So sagen, auch bei dem Treffen damals mit anderen Christen, so sagen sie uns Adventisten, Mensch, siehst du, in diesen Beschlüssen, die für die Heiden gelten, da steht aber nichts vom Sabbat. Also muss man da auch nicht, ne? Und wir konnten dann wiederum, da steht aber davon, dass man nichts unkoscher Geschlachtetes essen soll. Da haltet ihr auch nichts von. Ne? Und so sind wir wieder trefflich dabei. Aber es bleibt etwas hängen in dieser einzigen Erinnerung an dieses Ereignis, die Paulus uns im Neuen Testament in Galater 2 überliefert und beschreibt. Und ich glaube, wenn das die Nachwirkung ist, die unsere Streitereien im Nachhinein entfalten, dann möchte ich immer gerne ganz vorne mitstreiten. Paulus schreibt eben auch in Galater 2 in diesem Kapitel, als sie, ich kürze das ab, 2 Vers 9 ist das, als sie die Gnade erkannten, gaben sie uns die rechte Hand und wurden mit uns eins. Als sie die Gnade erkannten, gaben sie uns die rechte Hand und wurden mit uns eins. Ihr erinnert euch an das, was Petrus da gesagt hatte. Ne? Das heißt, in der Erinnerung des Paulus bleiben nicht die langen Stunden der Zankereien und des Streits, hängen auch nicht der Ärger über die falschen Lehrer, die das überhaupt erstmal angezettelt hatten. Nicht einmal die einzelnen Beschlüsse, die zu einer einigenden Lösung führten. In seiner Erinnerung überwiegt die Tatsache, dass die Gnade Jesu, die er allen Menschen mit so viel Begeisterung predigt, an jenem Tag in dieser Gemeinde, in jenem Konzil gesiegt hat. Es ist, als ob er sagte, als wir uns alle auf die Gnade, auf Jesus Christus besannen, da wurden wir eins. Das heißt, das Erlebnis von Einheit ist ein Erlebnis Jesu, ist ein Erlebnis der Gnade, ist ein Erlebnis des Wirkens des Heiligen Geistes, das ist neutestamentliche Sprache. Und den machen sie ja auch dann verantwortlich für die Beschlüsse. Die Gnade Jesu hat auch über den Streit in der Gemeinde gesiegt. Diesen Text habe ich nicht ausgewählt, weil ich unsere Gemeinde in den Fängen heftiger Streitigkeiten wähne. Falls sich jemand fragen sollte, warum hat er jetzt diesen Text ausgewählt? Vielleicht habe ich den Text ein wenig gewählt, weil die Auseinandersetzungen über unser Konzil in diesem Sommer in Atlanta verschiedene Streitparteien bei uns wieder in Position gebracht haben. Und vielleicht habe ich es auch gewählt, weil wieder mit Begeisterung das Etikett Erlösungsfrage geheftet wird. Meistens auch unter dem etwas versteckten Tarnbegriff der adventistischen Identität. Eigentlich habe ich diesen Text gewählt, weil ich möchte, dass wir zu jedem Zeitpunkt als Gemeinde gut aufgestellt sind. Und wir sind gut aufgestellt, wenn wir bereit sind, diese Lektion hier zu lernen, und zwar als Gemeinde und auch als persönliches Zeugnis. Jesus hat mich erlöst aus Gnade. Das wird das Erste sein und das Letzte, was aus meinem Mund kommen soll. Dazwischen werde ich noch vieles anderes zu sagen haben. Und ihr auch. Und da müssen wir die eigenen Worte auch machen. Aber am Ende wird das Motto des Paulus gelten, das ich zu meinem eigenen Motto gemacht habe und das in Holz graviert über meinem Schreibtisch hängt. Es ist ein Wort des Paulus an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 12, Vers 9. Und selbst er hat es als Zitat des Herrn gegeben, der ihm es persönlich gesagt hat. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Amen.